Die Bühne gehört jetzt dir und deinen Gästen. Seine Bremer Runde, die er sich sehr gewünscht hat und selber zusammengestellt hat. Ich gebe die Bühne gleich frei für euch.
Bernd, wir kennen uns bei seinem 17. Lebensjahr, soweit ich weiß. Nils Stensenhaus, glaube ich.
Ja. Ach, dich ja so alt.
Ja, ist ja auch der Fall. Und wir haben nie, solange wir miteinander geredet haben, über Digitalisierung geredet. Und dann plötzlich wart ihr beide in Position, Erik, du genauso, mit der Deutschen Welle, wo plötzlich die Digitalisierung auch ein dominantes Thema war, erst nur in der Verteilungsstruktur, aber dann auch in der Art, wie man Inhalte gestaltet. Bernd, du warst genauso damit konfrontiert. Und eigentlich standen wir damals alle vor einem großen Rätsel, was uns von anderen diktiert war und das für uns hineingearbeitet haben. Und ich möchte heute in der wenigen Zeit, die wir haben, einfach, und wir reden ja hier sozusagen außerhalb der Öffentlichkeit, wissen, wie ihr, jeder von euch, mit dieser Herausforderung damals habt umgehen können und was das für euch heute bedeutet, in diesem Umgang auch etwas gelernt zu haben, was über die eigene Lebenspraxis hinausgeht. Das ist das Thema. Guck nicht mich an, ich guck euch an.
Ja, also das Erste, was ich sagen will, ist, dass ich nicht wegen des Themas speziell gekommen bin, sondern nur aus langjähriger Freundschaft dir zuliebe, um dir zu gratulieren zu deinem 65. Geburtstag. Ich habe das auch gar nicht für möglich gehalten, dass du auch schon dieses Alter erreicht hast. Wahrscheinlich hängt das mit dem Digitalen zusammen, immer so agil bist und dir immer noch was Neues einfällt, was ich auch immer wieder bewundern kann. Vom Thema her, ja, habe ich mit der Medienpolitik mein ganzes Leben zu tun gehabt. In den letzten 8 Jahren als Staatsminister für Kultur und Medien, natürlich auch dienstlich. Du fragst, was das für uns bedeutet oder wie es damals war, als wir damit konfrontiert wurden und wie wir das gegebenenfalls in der Zukunft sehen. Ja, erstmal muss ich sagen, diese ja erstmal primär technologische Entwicklung kann man ja nur begrüßen. Was früher im analogen Bereich nicht möglich war und was heute geht, ist allein schon faszinierend. Hier ist vom Kino gesprochen worden, dem habe ich mich ja nun auch sehr gewidmet. Ich finde das toll, dass man auch mit Visual Effects arbeitet. Manche Filme haben einen Anteil bereits von 50%. Solche Effekte, was da möglich ist, auch durch den digitalen Bereich zu erzeugen an Stimmungen, ja selbst an Wetter und ähnlichen Dingen, das ist, finde ich, faszinierend. Das heißt, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Die Gesellschaft insgesamt ist lebendiger geworden, sie ist offener geworden, sie ist vernetzter geworden. Und deshalb, selbst wenn man auch schon in dem Alter ist, wo man nicht mehr Computer spielt, wie hier eben gesagt worden ist, ist man ja in der Lage, mindestens diese Entwicklung zu beobachten. Genau. Und ich finde sie großartig. Ich finde sie großartig. Wer weiß, was noch alles passiert. Sie hat ja auch eine große Chance. Es ist eben nicht mehr möglich, wenn ich jetzt die Politik nehme, sich abzuschotten. Das bedeutet nicht, dass es keine diktatorischen Systeme gibt. Aber es ist immer schwerer. Also diese Entwicklung, diese digitale Entwicklung und diese Vernetzung generell hat ja auch den positiven Wert der mehr Information. In Wahrheit auch ein Stück der Demokratisierung, wenn denn die äußeren Bedingungen stimmen. Und wenn ich neben mir den sogenannten Experten für digitale Werte sehe, habe ich ohnehin großen Respekt und mögest du uns noch lange erhalten bleiben, dass du mit deinen Ideen auch die Politik befruchten kannst.
Wir haben gerade gehört, dass in der digitalen Welt mit diesen neuen Medien auch ein Gestaltungsfreiraum entwickelt wurde, in dem wir heute im Kino jedes Bild herstellen können, was früher vielleicht so nicht möglich war, was wir heute im Kopf haben. Was bedeutet denn dann, wenn wir jetzt auch die Politik digitalisieren würden? Wenn wir plötzlich auch in der Politik alles entscheiden, gestalten und entwickeln könnten, weil wir sozusagen in der Politik uns digitalisieren?
Ja, du bist ja nun, wie ich immer lese, der Experte gerade in dem Bereich der Wertevermittlung. Ich teile die Auffassung, die hier mindestens von einem der vorangegangenen Diskussionsteilnehmer geäußert wurde, an den Inhalten, an dem, was uns zusammenführt, was die Gesellschaft ausmacht, an den Bedürfnissen der Menschen, ändert die neue technologische Entwicklung im Prinzip aus meiner Sicht nichts. Mhm. Ich glaube, dass nach wie vor die Werte, die uns verbinden, Toleranz, Menschenrechte und ähnliche Dinge, nach wie vor gültige Werte sind, dass sich das auch auf den persönlichen Bereich bezieht, der Charaktereigenschaften und ähnliches. Da hat sich ja nichts verändert. Es ist nur alles transparenter geworden. Also ich glaube, dass die Ziele, die wir haben, stimmen. Eines der Hauptprobleme ist das sogenannte Urheberrecht im Übrigen. Und ich bin nach wie vor dafür, dass der Urheber, wie auch immer die digitale Entwicklung läuft, für sein Produkt, für sein Werk alimentiert werden muss. Wenn ich dies nicht mehr ermögliche, ist das ein Stück des Endes der Kunst. Aber hier werden wir andere Formen finden müssen. Das geht nicht mehr so wie im analogen Bereich, schon allein technisch nicht, man kann es nicht mehr so überprüfen. Aber trotzdem ist der Wert, den Urheber zu schützen, nach wie vor richtig. Und deshalb glaube ich, es ist ganz wichtig, dass wir so Leute wie dich haben, die auch darüber nachdenken, wie man dann auch mit den neuen Technologien entsprechende Wertevermittlung erzeugen kann, aber dass die Werte im Prinzip dieselben sind, das glaube ich.
Ja, und jetzt kommt normalerweise der Applaus, den streichen wir jetzt mal und gehen gleich zum Erik rüber.
Warum? Sie dürfen applaudieren.
Gut. Ja, also doch.
Ich ziehe das von meiner Zeit ab.
Gut, du bist dran, Erik.
Also, Damen und Herren, ich bin auch hier aus Anlass seines Geburtstages. Ich fühle mich ja glücklich, bin ja pensioniert und bin Herrscher über meine Zeit, aber das ist dann auch so. Man muss eigentlich mehr seine Zeit koordinieren als vorher. Vor allen Dingen hat man den ganzen Apparat nicht mehr, der einem selbst diese Zeit koordiniert. Mhm. Also, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Willkommen im Club.
Danke.
Auch wenn ich hoffe, dass ein Freiberufler, der du ja bist, nicht unbedingt an die Altersgrenze der deutschen Rentenversicherung gebunden ist. Wie habe ich die technologische Entwicklung, und für mich ist der entscheidende Punkt eigentlich der Kommunikation, wie kommunizieren wir miteinander erlebt. Ich war mal Bundesgeschäftsführer einer großen Partei, da kommunizierten wir allenfalls noch mit dem Telefon, manchmal es wurde noch getrommelt in der alten Bundesrepublik. Und dann wurde der erste Wang-PC mit der Kommunikation eingeführt. Wir hatten damals 260 Kreisverbände und die wurden nun alle miteinander zusammengeschlossen. Und dann kam einer der Kreisgeschäftsführer zu mir ins Büro und sagt, sag mal, wo hast denn du eigentlich deinen PC stehen? Da habe ich gesagt, na, in meinem fortgeschrittenen Alter muss ich jetzt nicht noch so ein eckiges Gesicht kriegen. Aber habe mich aus pädagogischen Gründen bemüßigt gefühlt, dann auch einen Kommunikationsanschluss zu haben. Und ich habe dieses lernen müssen, ich gebe das zu. Meine Kinder waren schon längst bei den Computerspielen in der Zeit, aber ich habe gedacht, du musst das jetzt eigentlich nicht haben. Ich habe dieses als eine große Chance genossen damals. Das bin ich noch vor der Digitalisierung jetzt. Und das gilt auch für das, was ich über viele Jahre gemacht habe, nämlich Politik, hier dieses Haus, diese Vertretung des Landes Bremen in Berlin aufzubauen. Da hatten uns die Chancen der technologischen, kommunikativen Möglichkeiten vieles ermöglicht. Auch, Sie wissen, Bremen ist kein reiches Bundesland, trotz so großer Unternehmen wie das deinige, was da entstanden ist. Also man muss ja auch Kosten sparen, aber man muss es auch effizienter machen. Und ich sage, diese Form der technologischen Kommunikation hat uns dabei geholfen. Nun war ich die letzten 12 Jahre Intendant des Deutschen Auslandsrundfunks, bis letztes Jahr. Und dort ist eigentlich dieses, was die Digitalisierung hergibt, in der Kommunikation der Schwerpunkt der Umstellung gewesen. Wie ich dort angetreten bin, haben wir noch mit der Kurzwelle, wissen Sie, die analoge Kurzwelle, so und wenn die Interferenzen dann kommen, wo man dann versucht hat zu kommunizieren. Als junger Mensch habe ich die berühmten QSL-Cards gesammelt, wo man dann im Grunde genommen irgendwo über Kurzwelle ein Radio auf dieser Welt hören konnte. Für die Deutsche Welle, für den Auslandsrundfunk, für die Kommunikation nach draußen und nach drinnen ist das ein unschätzbarer Gewinn. Man sagt ja deshalb, dass das globale Dorf und dass es nichts Globalisierteres gibt als die Medien oder die Medienkommunikation. Das stimmt. Das ist aber auch eine Chance. Eine Chance, genau diese Wertevermittlung, die dir am Herzen liegt, was auch Bernd Neumann eben gesagt hat, eben nach draußen zu vermitteln. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, lassen Sie mich das an der Stelle nur einfügen, Wir können mit unseren abendländisch-christlichen Werten auch auf dieser Welt nicht etwas gewinnen, aber wir können da durchaus realisieren. Das sind die Chancen, die Sie durch soziale Medien, durch Internet, durch Kommunikation, durch Film, durch was weiß ich auch alles, im Grunde genommen miteinander näher bringen können. Ich fand es interessant bei der Diskussion vorher, das Thema mit dem Aschenputtel, was er eigentlich in der Tat, ich wusste es, dass er aus China stammt, über die Seitenstraße hier nach Europa gekommen ist. Man kann erst einmal feststellen, wie viele kulturelle Identitäten es auf dieser Welt gibt eigentlich. Da ist ja mehr Verbindendes. Und das ist ja scheinbar durch Auseinandersetzungen um religiöse Fundamentalisten da scheinbar ja in gewisser Weise nicht vorhanden. Das stimmt aber nicht. Es gibt auch zwischen den ganz islamisch geprägten Welt. Und denken Sie mal an das größte islamische Land ist Indonesien. Das ist ja nicht der Nahe Osten. Und wenn Sie in Indonesien sind und wenn Sie heute übers Internet sich in Indonesien kulturelle Dinge im Grunde genommen anschauen und es gibt jemanden, der Ihnen das übersetzen kann, dann werden Sie feststellen, dass es da Identitäten gibt auf dieser Welt. Ich sage, die Chancen, das globale Dorf kommunikativ, medial durch die Digitalisierung für jeden Einzelnen verfügbar zu machen, ist enorm. Da beneide ich eigentlich meine Kinder und sage, du bist leider schon zu alt. Ich sitze natürlich nicht abends vor dem Screen und suche da irgendwo rum. Das macht man dann nicht mehr, macht dann andere Dinge. Aber die wachsen damit auf und weiß das aus dem Leben meiner Kinder, die wachsen auf und sind weit weg von dem, was ich damals immer öde fand, ihre Computerspiele am Anfang. Sie sind weg und suchen eigentlich über diese Möglichkeiten nach ja, Welt entdecken. Ich habe in meinem Leben 170 Länder dieser Welt besuchen dürfen. Das ist eines der größten Geschenke, die ich eigentlich in meinem beruflichen Leben bekommen habe. Das waren immer natürlich aus dienstlichen Gründen dann kurze Aufenthalte. Und ich hatte mir dann gewünscht, wenn du pensioniert bist, kannst du das eine oder andere dann mal etwas längerfristig dir anschauen. Dabei habe ich weit gefehlt. Wissen Sie, wenn Sie jung sind, rennen Sie hinter Jobs hinterher. Und wenn Sie alt sind, rennen die Jobs hinter Ihnen her. Das sind allerdings meistens One-Dollar-Man-Jobs. Da haben Sie plötzlich keine Zeit mehr, neben dem eigenen Organisieren. Aber das ist, finde ich, für heutige junge Generationen, wie sie auch damit umgehen, ist eine tolle Chance. Aber, und das würde ich gerne einschränkend sagen, wir müssen auch versuchen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt gerade in dem Kommunikations- und Informationsbereich auch viele, die das System missbrauchen. Ich will ein Beispiel sagen aus der Politik. Als Ahmadinejad in Iran der Wiederwahl anstand und es dann Unruhen auf der Straße in Teheran gab, Demonstrationen, da hat das System das Netz genauso genutzt und hat im Grunde genommen da Dinge reingestellt, um dann zu sagen, guck mal, wie uns die westliche Welt verleumdet. Also, wir brauchen auch für die Nutzung dieser Kommunikation, ich bleibe mal in dem Bereich der Digitalisierung, wir brauchen Scouts. Wir brauchen Scouts, die sagen, das ist so objektiv, das ist eine Wertevermittlung und das ist Propaganda. Das ist das, was für mich in der Zeit, in den 12 Jahren des Deutschen Auslandsrundfunks immer der wichtigste Punkt war. Wie können wir Propaganda unterscheiden von dem, was wirklich Anliegen von Menschen, Wertevermittlung und so weiter ist? Insofern ist die Digitalisierung eine Chance, aber auch eine große Herausforderung, was das Vermitteln von Werten und die Unterscheidung von Werten und Propaganda anbetrifft.
Ich habe jetzt auch eine Nachfrage direkt an dich, aber der Bernd ein bisschen früher weg muss als du.
Ich fliege nur nach Amerika, er muss nur nach Bremen.
Und er muss nach Bremen und er muss eher weg als du. Also wenn das keine Verbindlichkeit ist, zumal unser dritter Gast sich gleich in Bremen aufgehalten hat und dort auch bleiben wird, weil er mit seiner Familie nicht weggeht. Aber Bernd, du warst jetzt gerade ein Teil deiner Berliner New York Besuche. Du warst gerade in Amerika und hast deinen Sohn besucht. Wie redet ihr denn miteinander? Welche Möglichkeiten habt ihr? Nützt er ganz andere Medien als du? Habt ihr darüber je geredet? Wie ist seine Welt organisiert?
Also der Dialog zwischen Vater und Sohn ist der übliche. Also wir tauschen uns nicht über Facebook aus und wir verkehren auch nicht über Twitter, sondern es ist so, wie sich das gehört. Wir reden über Dinge, wie man früher über Dinge geredet hat, nur natürlich unter anderen Vorzeichen. Das heißt, in dem Dialog, der findet nicht anders statt, der ist genauso, ist auch mit meiner Tochter so. Obwohl mein Sohn selbst ja in diesem Bereich besonders tätig war und tätig ist, hat ja internationale Medienwissenschaften studiert und arbeitet dort auch in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem Management. Das Internet ist die Hauptbeschäftigung, die er hat. Und wenn ich mir das ansehe, staune ich nur, bin da nicht mehr in der Lage zu folgen. Ich kann nur ermessen, dass der klasse ist und das gut macht, wahrscheinlich. Aber da kann ich nicht mehr folgen. Das ist eine andere Welt im Übrigen auch. Aber die spielt sich ja nicht zwischen Vater und Sohn ab, sondern da ist es mehr so, dass ich bestaune das. Ich muss wirklich sagen, auch die These, dass dann gesagt wird, ja, früher wussten wir alle mehr oder hatten eine größere Allgemeinbildung. Mit der Allgemeinbildung macht das so sein. Aber was die jungen Leute heute für Wissen haben, da kommen wir gar nicht mit. Also ich sage, da komme ich nicht mit. Das ist erstaunlich, was die sich angeeignet haben, über welche Fertigkeiten sie verfügen. Da war das bei uns, bei dir ja nicht, aber ich sage mal bei mir, doch ein wenig Hausbacken alles. Und deswegen sage ich, natürlich können die nicht mehr so wie ich 10 Gedichte aufsagen oder nur 3, meistens kaum eins. Aber sie haben ganz andere Fertigkeiten. Sie können die ja auch raussuchen, nicht? Dann können sie vortragen, das geht ja ganz schnell. Also ich finde, das ist eine andere Welt, aber sie ist viel anspruchsvoller und auch viel kommunikativer, als wir das damals kannten. Aber das Gespräch zwischen ihm und mir, das findet ganz normal statt.
Also ein kleines Aperçu, auch das, um mal ein bisschen über meine Schwächen zu sprechen. Ich habe nie Text auswendig lernen können. Und als ich nach meiner Theaterpremiere am Gymnasium in der Hermann-Böse-Straße von Kurt Hübner angesprochen wurde, ans Bremer Theater zu gehen, da war meine Karriere als Schauspieler schon zerstört, bevor sie überhaupt angefangen hat. Aber es gab ein paar Schauspieler, Norbert Kentrum zum Beispiel, ist auch hier heute mit einigen anderen. Mit dem haben wir dann angefangen, Theater zu spielen, indem wir versucht haben, mit Jugendlichen, die wir ja selber schon waren, neue Geschichten zu erzählen, die wir aus unserer eigenen Geschichte als Bremer Butcher auch kannten.
Ja, aber mich wundert doch, dass du nichts behalten haben willst.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Ja, ist aber so. Es ist wahr. Und das war.
Du bist als Schauspieler erstmal nicht geeignet.
Richtig, und deshalb bin ich.
Deswegen bist du auch nicht geworden.
Deshalb bin ich ja nicht genau. Genau, und deshalb bin ich nicht geworden.
Aber das andere kann man alles machen. Dazu braucht man nicht diese. Ja,
richtig. Und wir haben heute Morgen gehört, was der Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader ist. Und der Manager sorgt dafür, dass alles in Reihe und Glied sich wirklich untereinander selbst organisiert. Und der Leader ist einfach, der alles verzeiht und dennoch die richtige Richtung findet. Und das war von Michael Moon, finde ich, heute Morgen sehr exemplarisch und gut dargestellt. Da vorne sitzt er. Und dafür nochmal einen Applaus, würde ich mal eindeutig sagen.
Aber ich habe Sie nicht gehört. Also Lieder hin, Lieder her. Und die Fähigkeiten sehe ich genauso. Aber dass der nicht über ein bestimmtes Grundwissen verfügt, dass der nicht bestimmte Mechanismen können muss, das kannst du mir nicht erzählen.
Doch, jetzt sage ich noch eine Geschichte dazu. Wir haben heute auch gehört, ich habe lange das Thema Brockhaus gearbeitet. Und jetzt sage ich mal was, was heute Morgen nicht gesagt wurde. Es gab einen langen Streit und es gab ein hohes Investment zum Thema Brockhaus, um das Thema Brockhaus in die digitale Welt zu führen.
Das ist ja geschehen.
Nein, es ist nicht geschehen. Es ist geschehen unter dem Deckmantel einer anderen Brand, der hieß Meyers. Meyers Lexikon hatte damals einen großen Teil, das sage ich jetzt immer auf meine Verantwortung, einen großen Teil des Brockhaus-Content bereits in die digitale Welt gepostet, sozusagen. Aber es stand nicht Brockhaus drauf. Und warum? Weil eine gewisse Teil des Bertelsmann-Konzerts, der hieß nämlich Avato, der Meinung war, dass ihr Geschäft zerstört wird, wenn diese Kollegen digital gehen, weil sie dann ihre Volumes nicht mehr geholfen. Und was passiert? Wir stehen vor genau dem gleichen Desaster, was wir 25 Jahre vorher haben, vorhersehen können. Und das ist die Frage an euch beiden. Wie kann man, verdammt nochmal, in der Politik als auch in der Kommunikation uns davor bewahren, dass die Katastrophen bei diesen Paradigmen, Katastrophen, Klammerngesprächen, in Anführung, es gibt viel Schlimmere, aber diese Katastrophen des Paradigmenwechsels, dass wir uns darauf nicht besser vorbereiten können, dass wir nicht besser, flexibler und ehrgeiziger mit diesen Herausforderungen umgehen können, bevor sie uns wirklich als gefühlte Katastrophe treffen. Haben wir wirklich keine Instrumente in der Hand entwickelt und qualifiziert in der Politik und in der Kommunikation selber vorbereitet, die uns helfen, produktiv nicht nur eine Bewunderung gegenüber den jungen Leuten anzustellen, sondern selber in diesem Dialog eine andere Kompetenz zu entwickeln.
Also ich will das nur wirklich kurz beantworten, damit auch Erich Bettermann die Zeit hat, etwas zu sagen. Ich glaube, dass es ein Irrtum ist, wenn man meint, Politik können eine bestimmte technologische Entwicklung vorbereiten. Mhm. Hier ist Jürgen Dötz, der ja, die sehe ich da hinten gerade, nun langjährig verantwortlich war für den VPRT. Wir haben ja damals gemeinsam 30 Jahre gefeiert und wir waren damals schon dabei. Das ist so, wenn man älter wird, bist du immer dabei gewesen. Aber als das damals mit dem Kabel von Schwarzschilling und so weiter stattfand, Gott sei Dank, will ich mal sagen, ich beantworte trotzdem in einem Satz deine direkte Frage. Ja. Gott sei Dank ist es so, dass sich Technik entwickelt, dass sie sich weiterentwickelt. Es wäre ja schlimm, wenn die Politik, bevor sie sich eigentlich entwickelt hat, schon Regularien trifft. Das machen wir anschließend ja sowieso. Also eine technologische Entwicklung, die nimmt ihren Lauf, ja. Die hängt von ganz anderen Dingen ab, als von Leuten wie mir und anderen und die im Bundestag sitzen und so weiter. Und ich finde, das ist auch ganz gut so. Das heißt, es wird immer so sein, dass man ein Stück nicht von vornherein vorbereitet sein kann. Was anderes ist es, eine Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen und dann gewisse Weichenstellungen vorzunehmen. Dafür bin ich. Aber das umzudrehen, würde ich gar nicht wollen.
Danke, Erik.
Also, woher kommt technologische Entwicklung oder Entwicklung überhaupt? Weil der Mensch kreativ in seinem Wesen ist und forschen will. Daher kommt es erstmal. Es ist ja nicht immer gleich, dass es die ökonomische Verwertbarkeit sein muss. Bestimmte Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit sind entstanden aus dem Willen des Menschen. Das ist seine Besonderheit, der irgendwas zu erforschen, zu entwickeln, zu weiterzuentwickeln. Was nun die aktuelle Situation betrifft, ja, also ich habe 3 Kinder, die sind 2 größeren sind älter, aber mit dem Jüngeren, der ist 18, wir skypen natürlich selbstverständlich, sind im Internat. Und in Brandenburg, aber zwischen Brandenburg und Berlin skypen wir dann halt miteinander. Das finde ich auch im Grunde genommen nicht problematisch, wenn das andere Gespräch, und damit komme ich zum Kernpunkt eigentlich deiner Frage, wenn das andere Gespräch, jetzt sage ich mal so, wie Bernd Neumann das zwischen sich und seinem Sohn beschrieben hat, wenn das nicht verloren geht. Mhm. Und damit, ja, in New York sowieso. Und deswegen sage ich, und vorhin hat es einer, wie ich gekommen bin, hier am Podium gesagt, es ist im Grunde genommen, und da haben wir in Deutschland einen Schwachpunkt, auch gegenüber anderen Ländern. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich fliege in die USA, ich habe dort einen Lehrauftrag in einem College, in the middle of nowhere, also nicht in diesen großen Städten. Da ist der Umgang mit der technischen Möglichkeiten der Digitalisierung natürlich Bestandteil auch der Ausbildung, im täglichen Learning by Doing. Also mein Appell an die Politik oder an uns alle wäre, oder es ist auch die Frage der Ausbildung der Lehrer. Wir müssen das in die Schulen bringen. Der Umgang, hat vorhin einer gesagt, ist viel zu wenig. Das stimmt. In Deutschland stimmt das. Aber jetzt sage ich zu jedem, der hier eine Familie hat, das fängt in der Familie an. Und durch das, was ich vorhin mal erzählt habe über diesen WAN-Computer, wo wir Kommunikation angefangen haben über das System, hat bei mir auch im fortgeschrittenen Alter dazu geführt, dass ich mich stärker darum gekümmert habe, was die mit dem PC machen, also die nicht nur im Grunde genommen dann die Computerspiele. Aber es fängt in der Familie an, man muss sich drum kümmern, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Man kann nämlich für sich selbst auch im fortgeschrittenen Alter da durchaus viele Errungenschaften noch gewinnen. Ich sage Familie und Schule. Und das ist letzteres etwas, wo die Ausbildung unserer Lehrer im Grunde genommen bisher krankt.
Ich habe eine letzte Frage, damit wir in der Zeit bleiben. Und die ist aber gebunden an auch eine Erfahrung, die ich nochmal rückkoppeln muss. Ich fliege mich auch in die USA, links einen Tag später als du. Und ich fliege diesmal nach New York, weil der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eine Reise macht mit den Verlegern, um im Dialog mit vielen amerikanischen Verlegern herauszufinden, was die Zukunft des Online-Journalismus für die Verleger in Deutschland bedeutet und umgekehrt. Und da ist ihm plötzlich ausgefallen, dass es in Deutschland jemanden gibt, der nicht nur wie viele andere meiner Freunde und Kollegen hier auch online schreibt, sondern der 2005 für seinen Blog, ich nenne es einfach mal so, eine ISSN-Nummer bekommen hat. Das heißt, genau wie eine Zeitschrift eine ISBN-Nummer für die Bücher, gibt es für die Zeitschriften eine ISSN-Nummer. Und den habe ich seit dem 25. Januar 2005. Und damit bin ich formal der erste vom Ausland anerkannte Herausgeber einer Online-Zeitung in Deutschland. So, und das ist jetzt nach zehn Jahren... oder noch mehr, den Verlegern auch hier in Deutschland aufgefallen. Und da sie jetzt in die USA müssen, um zu zeigen, dass sie gar nicht so schlecht sind, wie sie sich vielleicht vorstellen, nehmen sie mich gerne mit. Und so spannend das auch ist, wir haben in Bremen immer gesagt, Buten und Binnen, Wagen und Winnen. Ich habe in meinem Leben sehr viel gewagt. Ich bin an die Bremer Universität gegangen. Und das war ein Riesenwagnis. Nein, nicht nur damals. Ja, heute seid ihr alle groß drauf. Aber ihr habt eure Pensionen, ich nicht. Warum? Nein, um es mal ganz klar zu sagen. Als ich meine, und das war eine Riesenauszeichnung, meine Anerkennung bekommen habe, als nicht nur Lektor, sondern Assistenzprofessor nach Japan zu gehen, da hat der damalige Chef des DRD angerufen in Japan und gesagt, wenn ihr diese rote Socke aus Bremen nehmt, ist für uns die Beziehung diplomatisch beendet. So. Das heißt, unser Motto...
Er hat sich geändert.
Unser Motto, ja, du musst widersprechen, ist klar. Unser Motto, was wir haben, Booten und Binnen, Wagen und Winnen, war immer ganz klar gekennzeichnet von Grenzen jedweder Art. Politik, und ihr seid ja sozusagen mit Rot und Schwarz super hier vertreten, von der Politik, von der Kommunikation, von der Ökonomie, von was auch immer. Aber wir haben in der alten Tradition dieses Landes Bremen immer versucht, mit einer bestimmten Haltung, einem bestimmten Charakter und auch einer gewissen Fairness Handel und Wandel zu gestalten. Das war aber unter den Prämissen, ich sage es Ihnen ganz grob, einer analogen Welt. In der digitalen Welt sind diese Prämissen gefallen. Jeder kann weltweit mit jedem kommunizieren, Handel und Wandel gestalten und sich neu, auch unabhängig des Einspruchs eines DRD-Chefs, international positionieren. Wie werden wir jetzt nochmal zurückgesprochen in der lokalen Position, in der wir kommen, das gesagt, in der Familie, als Bremer, als Deutsche, als Europäer, wie werden wir uns in dieser digitalen Welt mit unserer eigenen Kultur behaupten, qualifizieren und vielleicht sogar mit Sympathie in positiver Erinnerung halten lassen können?
Ja, du stellst aber Fragen.
Ja,
die ist auch die letzte. Die könntest du am besten selbst erstmal beantworten, denn ich bin ja nicht der Experte in diesem Bereich. So, und deswegen mache ich auch nur Anmerkungen. Ich weiß nicht, ob ich die Antwort dir gebe. Ich finde das gar nicht als Widerspruch. Booten und Binnen, Wagen und Winnen. In dem Wagen steckt ja doch das Experiment mit drin, dass man was unternimmt, dass sich das weiterentwickelt. Ja, das ist also kein Closed Shop, finde ich. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und was im Grunde in Bremen immer sehr spezifisch war, war trotz dieses Spruchs nach außen sich öffnen, wir untereinander, vielleicht geht das auch nur in so einer Stadt, doch immer über die Parteigrenzen hinaus enge Beziehungen miteinander hatten. Und die Tatsache, dass wir hier bei dir sitzen, ist ja auch ein Ausdruck einer solchen langjährigen Beziehung, die sich über verschiedene Stationen, jeder hat was anderes im Leben gemacht, gehalten hat. Und ich finde, in diese Richtung muss die Antwort da auf deine Frage sein. Und Erich Bettermann wird sie jetzt endgültig beantworten.
Lieber Herr Neumann, jetzt würde ich mit Karl Valentin sagen, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Also müssen Sie sich jetzt mich auch noch anhören. Ich glaube, es ist kein Widerspruch dagegen. Aber lass mich vorher noch sagen, dass ich durch diese vielen Erfahrungen in der Welt, jetzt bei den 170 Ländern gibt es natürlich eine ganze Reihe von Entwicklungsländern, sage, dass wir in Deutschland eigentlich, was die Digitalisierung betrifft, etwas hinterherhinken, zeitlich gesehen. Da gibt es ganz andere, jetzt will ich nicht nur die USA immer gleich nehmen, die da im Grunde genommen voraus sind. Ich glaube aber, Wolf, das ist genau der Punkt, ich habe es vorhin am Anfang gesagt, wir haben aufgrund unserer Geschichte, mit allen ihren Höhen und aber auch vor allem ihren Tiefen, haben wir im Grunde genommen doch eine Erkenntnis für Werte gekriegt, die will ich jetzt nicht mit dem hohen Wort der demokratischen Grundstimmung da bezeichnen, sondern ich meine gesellschaftliche Werte des Zusammenlebens, die es sich lohnt, auch nach draußen zu tragen. Nicht im missionarischen Sinne, das geht in der Digitalisierung nicht mehr. Kannst nicht missionieren. Aber im Grunde genommen, um sie anzubieten und zu sagen, das sind unsere Erfahrungen, die guten und die schlechten Erfahrungen. Und was Bremen betrifft, ich bin ja nun kein gebürtiger Bremer, ich bin ja ein Beutebremer, nicht? Ein Budenbremer, kein Binnenbremer, sondern ein Beutebremer.
Das hört man.
Man hat, das ist der Rheinländer in mir, ja. Man hat mich ja da 1991 zum Bevollmächtigten nach Bremen geholt. Aber ich habe ein... Es war ein Risiko, ja, aber wir haben es ganz gut gemeistert. Aber, und das ist das, was ich unterstreichen würde von Bernd Neumann, das hat vielleicht etwas ganz besonders mit der Geschichte dieser Stadt, mit ihrer Export auf die weltweit hinaus, Kommunikation nach außen, Na, für viele Bremer beginnt eigentlich an der Landesgrenze in den Rest der Republik auch die Wüstenei, sondern man schaut auch mehr hinaus auf die weite Welt. Insofern ist Bremen eigentlich prädestiniert, diese Wertevermittlung nach draußen zu machen. Aber es hat auch in der Tat was mit der Übersichtlichkeit und dem Zusammenleben, der Kommunikation innerhalb der Stadt zu tun. Ich muss sagen, als ein Beutebremer sozusagen, es dauert seine Zeit, aber wenn man in der Kommunikation drin ist, dann hat diese Kommunikation auch Bestand. Bernd Neumann habe ich kennengelernt, der war mal Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft. Wir haben uns dann nach vielen Jahren wieder getroffen. In den letzten 12 Jahren war er meine Rechtsaufsicht für die Deutsche Welle hier in der Bundesregierung. Und da sage ich mal jetzt gar nicht mit Digitalisierung, sondern das hat was mit Kommunikation zwischen zwei Menschen zu tun. Wir haben uns immer aufeinander verlassen können. Ich glaube, die letzten 12 Jahre haben wir gemeinsam dieses Schiff Auslandsrundfunk ganz gut gesteuert. Weil es hat sich keiner den anderen über den Tisch gezogen. Nie. In welcher Gelegenheit auch immer, wo jemand beruflich tätig war. Ob ich da in der SPD Bundesgeschäftsführer war in Bonn und Bernd Neumann dann Staatssekretär bei Jürgen Rüttgers im Wissenschaftsministerium. Also, Bremen ist eigentlich prädestiniert, mit Hilfe der Digitalisierung die Werte, die Lebenswerte, die gesellschaftlichen Werte, die wir hier in Deutschland mühsam uns erkämpft, verteidigt haben, in schrecklichen Zeiten auch vernachlässigt haben, dass wir die nach draußen tragen.
Siehst du, Bernd, dein visionäres Gedankengut hat sich in einer komprimierten 3-Minuten-Version in deinen Äußerungen konkretisiert. Du hast das Schlusswort selber gegeben, aber es gibt einen kleinen Ausblick. Und der Ausblick heißt: Ihr beide, und ich muss sagen, ich habe wirklich Bammel gehabt vor dem Gespräch. Ich sag's ganz offen. Ich habe Bammel vor dem Gespräch gehabt. Wir schaffen es, bei aller persönlichen Verbindlichkeit auch unsere unterschiedlichen Temperamente in ein Bett zu bringen, was nicht Prokrust ist, sondern was Kommunikation gegenüber den jungen Leuten anbietet. In jeder Form, wie wir das auch jeder tun. Und hier sitzen eine Menge aus den jungen Studienjahren, die sich gerade erst sozusagen auf den Beruf vorbereiten, den ihr sozusagen zum Teil jetzt auch abgegeben habt. Und diesen Dialog, den möchte ich gerne in den nächsten Jahren befördern. Und dass ihr da bereit seid, das ist für mich wirklich eine wichtige Belohnung meiner Bemühungen. Und dafür möchte ich euch beide einfach Danke sagen, dass ihr hier wart.
Am 65. sind wir auch noch hier.
Ihr kommt zu meinem 65. Gut, hier mit
75. Okay. Da ich mir vorgenommen habe, 100 zu werden, denn Sie wissen, Intendantenleben ist lebensverlängernd. Wenn Sie mal an den Gründungsintendanten des zweiten deutschen Fernsehens denken, genau. Herr Holzamer ist 100 Jahre alt geworden. Genau. Also ich nehme nicht Johannes Hesters vor, sondern ich nehme Holzamer. Komme ich auch zu deinem 75.
Wir werden das jetzt hiermit offiziell beschließen und hoffen, dass dieses Haus, was du ja selber mit hier mal aufgestellt hast, dann uns auch hier wieder einfängt. Und mit dahin entlasse ich euch und sage wirklich nochmals herzlichen Dank für dieses offene Gespräch und für die Warmherzigkeit und Freundlichkeit, mit der ihr mich über die letzten vielen, vielen Jahre begleitet habt.